herzlich willkommen beim Popkulturfunk.
Ernste Gespräche über lustige Themen.
Und andersrum.
Hallo liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. In Folge 48 geht's um das Thema Twitter. Also nicht dieses Gruselkabinett namens X, formerly known as. Nein, hier und jetzt reden wir über das, was ich lange als meinen Zweitwohnsitz bezeichnet habe. Den Dienst mit dem fröhlichen Zwitschersound. Twitter. Nicht, dass dort immer alles nur bunt und lustig war, aber der Kurznachrichtendienst hat ganz eindeutig Popkulturgeschichte geschrieben. Twittern wurde ein Verb. In Jimmy Kimmels Late-Night-Show lasen A-List-Promis gemeine Tweets über sich selbst vor. Und auch in Deutschland ließ gefühlt jede Live-Sendung, die was auf sich hielt, im Studio Reaktionen aus dem Netz verlesen. Und in House of Cards wurden für die Story relevante Tweets mit Overlays eingeblendet. Nicht zu vergessen die vielen lustigen Dialoge mit kreativen Support-Mitarbeitenden oder die Unterhaltsamkeit skurriler Accounts, die so taten, als würden sie PR für den Todesstern machen. Diese Aufzählung könnte noch viel länger sein, aber spannender wird es, wenn jetzt endlich der heutige Gast zu Wort kommt. Gavin Karlmeier ist die Stimme und der Kopf des Haken-Dran-Podcasts. Angefangen hat das alles als täglicher Blick von Gavin und Dennis Horn auf die Achterbahnfahrt der Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Inzwischen sind Gavin und wechselnde Gäste dreimal die Woche mit einem allgemeinen Blick auf die Welt von Social Media zu hören. Und jetzt geht's los. So, da sind wir. Herzlich willkommen zu einer nostalgischen Plauderrunde unter dem Motto Emotionen und Positionen. Diesen kleinen Gag wollte ich mir erlauben. Insider für alle, die Haken dran kennen, muss man das natürlich nicht erklären. Prominenter Abgang heute, habe ich dir vorhin geschickt, weil ich das zufällig entdeckte. John Cleese sagt Goodbye Twitter.
Überraschender Abgang direkt übrigens. Hallo.
Ja, gut, dass ich mich mit Begrüßungen so lange immer aufhalte.
Ja, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank. Also John Cleese, du hast mir das geschickt und ich war fast überrascht, weil der ja so vom Mindset her offenbar gar nicht so weit weg ist von all dem, für das Twitter inzwischen steht. Habe den aber irgendwann sehr bewusst aus meiner Wahrnehmungsspanne ausgeblendet, John Cleese. Also ich glaube, das fing eigentlich alles so mit der ganzen Brexit-Geschichte an. Und so, der ist so, ich nehme den so, als ein zweit Morrissey war. Die sehen sich auch sehr ähnlich, die beiden.
Ja, gut, okay. Das stimmt natürlich. Was ich lustig fand, ich habe dann geschaut, was steht denn an Kommentaren drunter? Und das ist viel Bedauern, aber der erste Kommentar unten drunter, jetzt habe ich mir nicht genau gemerkt, wie der Account heißt, aber irgendwas XAI Girl.
Natürlich.
War der erste
selbstverständlich.
Kommentar darunter. Das überrascht jetzt wiederum nicht unbedingt. Kannst du dich erinnern,
woran?
Wann du dich bei Twitter angemeldet hast?
Ja, ich kann sogar das Datum nennen, 21. März 2008.
Boah.
Ja.
Krass.
Und habe dann angefangen, jeden Tag einen Tweet zu schreiben.
Wow.
Und ich habe die alle nie gelöscht. Und die ersten zwei Jahre sind, wie man heute sagen würde, cringe. Das ist wirklich ganz unangenehm, was man da so liest. Mein erster Tweet war, Möb, ich fange dann auch mal an. Und für mich war das aber so, ich kam aus einer anderen Welt. Ich kam nämlich aus der Blogger-Welt. Ich habe früher einen Blog geschrieben und hatte so aus einer Zeit, in der es noch eine Blogosphäre gab und Blog-Rolls und so. Und das war natürlich eine absolute Errungenschaft, dass man sich jetzt nicht mehr hinsetzen muss und 20.000 Zeichen zu einem Gedanken schreiben muss, sondern man kann einfach diesen einen kleinen Gedanken in die Welt schmeißen. Und das war eine absolute Offenbarung für mich.
Ja, krass. Das ist fast identisch meine Geschichte auch. Ich war einen Tick später als du. Ich habe nämlich nachgeschaut im Juni 2008.
Mhm.
Und dann weiß ich noch, ich war damals bei einem Technikmagazin. Die Älteren unter den HörerInnen werden sich erinnern. Es hieß Neues, die Computershow.
Oh, ja.
Und natürlich war die Hälfte der Redaktion relativ schnell dann auf Twitter, weil wir natürlich alle irgendwie dann neugierig waren und so. Und ich war da, kann ich mich erinnern, und wusste nicht so recht so, ja, was mache ich denn jetzt hier eigentlich?
Mhm.
Und dann war ich auf einem Event, wo ich gedreht habe in Paris von einem großen Videospielhersteller. Wir können ihn gerne auch nennen, weil wir werden wahrscheinlich eh noch drüber sprechen, nämlich Blizzard.
Ja.
Und die waren damals 2008 natürlich auch so groß, dass sie sich leisten konnten, eine riesige Messehalle in Paris zu mieten und ein reines Event für die Community zu machen. Das war so ein bisschen Disneyland für World of Warcraft-SpielerInnen. Ja, da habe ich dann gemerkt, das ist es.
Ja, also weil mir ging es genau wie dir. Ich habe da sowieso einen Blogartikel drüber geschrieben, den verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, weil das ist vielleicht nochmal irgendwie einen nostalgischen Rückblick wert. Aber du konntest halt schnell so einen Gedanken raushauen, so nach Motto, ich beim Kinderschminken für Erwachsene als Nachtelfe.
Ja, und soll ich, also ich habe direkt zwei Gedanken zu dem, was du erzählst. Nämlich Gedanke eins, das ist ja, eigentlich die beiden Gedanken gehören, glaube ich, zusammen. Ich muss sie nicht trennen. Und zwar, so wie es dir ganz lange auf Twitter ging und mir in den ersten zwei Jahren auf Twitter ging, so ging es ja ganz, ganz vielen Menschen, übrigens vor allem in Deutschland, aber überall, ganz lange auf Twitter, dass man das Gefühl hat, man kommt da nicht so richtig rein. Man weiß nicht, was soll ich hier? Es ist also anders als die ganzen Metanetzwerke wie Facebook und Instagram, die ja Facebook nicht mehr, Facebook überfordert auch, aber Instagram ist zum Beispiel 100% darauf optimiert, dass es eine wahnsinnig sleeke und intuitive Nutzungserfahrung hat. Also ich melde mich da an und verstehe sofort, was man von mir will, kann meinen Freundinnen und Freunden folgen und bin sofort angekommen. Bei Twitter war das nicht so, du kommst erstmal an und ganz lange war es so, du landest auf einer leeren Startseite. Was soll ich denn mit einer leeren Startseite, war der erste Gedanke. Deswegen war Twitter das Netzwerk, das im Vergleich von allen sozialen Netzwerken die größten Karteileichen hatte, weil die meisten Menschen nach dem ersten Login nie wiedergekommen sind. Das war ein Riesenproblem für Twitter. Und das, was aber daran gleichzeitig das Problem ist, ist meines Erachtens auch gleichzeitig das Besondere an Twitter gewesen, denn es war nicht nur eine technische Herausforderung, sich zu erschließen, was will diese Seite jetzt von mir, sondern ich glaube, es war auch eine kulturelle Herausforderung. Du hast plötzlich das Gefühl gehabt, in einer Gesellschaft zu sein, die eigentlich ein erlesener Kreis ist, und deine komplette Challenge bestand darin, irgendwie aufgenommen zu werden in diesen Kreis. Also was muss ich tun, damit ich so cool bin wie ihr? Dieser Gedanke, der hat ganz viele Leute, glaube ich, angetrieben auf Twitter, der dann am Ende auch so gegipfelt ist in so Dingen, die dann im deutschsprachigen Twitter-Raum zum Beispiel Lingo genannt wurden. Also so eine eigene Sprache, die dort entwickelt wurde. Oder sogenannte Tropen, also so wiederkehrende sprachliche Bilder, die man immer wieder bei Twitter benutzt hat. Sowas wie Handgemenge oder sowas wie
was Anzeige ist raus.
Anzeige ist raus, ist genau so ein Beispiel, richtig. Oder ich finde selber raus. Mir fallen bestimmt gleich noch welche ein. Aber davon gab es halt ganz, ganz viele. Und das war alles eigentlich nichts anderes als so eine, ich glaube, man nennt es Soziolekt. Also eine Art sprachliche Färbung, die dadurch entsteht, dass Menschen sich einander gefunden haben und darüber definieren, dass sie eben so sprechen. Und das macht Twitter so besonders. Und deswegen war der Abschied von Twitter auch so schwer. Viel schwerer als die Tatsache, dass Facebook aus unserem Nutzungsverhalten so langsam rausgefadet ist. Weil Twitter eben nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck war. Es war natürlich, also wenn ich mache ja diesen Podcast und rede damit sehr vielen Menschen, die beruflich Twitter genutzt haben. Und viele Leute weinen der Tatsache nach, dass sie in Lagen, also wenn eine Eilmeldung irgendwo in der Welt passiert, dass sie nicht mehr diesen einen Ort haben, an den sie gehen und wissen genau, hier finde ich jetzt Echtzeit-News, um mich zu informieren. Das ist so auf handwerklicher Ebene sicherlich eine ganz, ganz schmerzhafte Erfahrung, dass es dazu zählt. Aber das andere ist das, was mehr wehtut und was die Trauerarbeit so schwer macht, es fühlt sich an, als sei ein Freundeskreis gestorben oder als würdest du nicht mehr in deine Stammkneipe gehen können. Und das ist ein Verlust, der viel, viel schwerer wiegt als einfach nur ein fehlendes Werkzeug, glaube ich.
Ja, total. Also ich weiß, dass ich lange immer mich irgendwo vorgestellt habe, wenn es darum ging, da wurde ja dann oft gefragt, auf welchen sozialen Netzwerken man aktiv ist und so weiter. Und ich habe dann immer gerne gesagt, Twitter ist mein zweiter Wohnsitz. Mhm. Meine Zweitwohnung, glaube ich, habe ich gesagt. Und das war gefühlt auch ein bisschen so.
Ja, und jetzt haben wir aber leider einen neuen Vermieter. Und der neue Vermieter lädt die ganze Zeit irgendwelche Nazis zu sich ein. Und dann überlegt man sich natürlich dreimal, ob ich mich noch wohlfühle, wenn ich durch einen Hausflur gehe. Und irgendwann ziehe ich aus. Und das passiert gerade. Und das ist ein ganz, ganz bittere Erkenntnis.
Ja, ich fühle mich auch hart rausgemobbt. Ich habe nochmal in mein Archiv geschaut. Ich habe meinen Account gelöscht, tatsächlich relativ spät im Januar diesen Jahres. Mhm. Habe vorher mein Archiv runtergeladen. Ich blick da nicht so ganz durch, ehrlich gesagt. Aber zumindest kann ich sehen, dass ich 18.700 Tweets geschrieben habe, was ich von 2008 bis 2024 tatsächlich relativ wenig finde, obwohl ich gedacht habe, ich hätte um mein Leben getwittert. Das stimmt aber offensichtlich gar nicht. Blockierte Accounts 112.
Oh, ja.
Das weiß ich nicht. Ist das viel?
Also ich kann ja mal vergleichen, weil ich habe meinen Twitter-Account nicht gelöscht, er liegt nur brach. Ich brauche ihn aber tatsächlich noch zur Recherche, um darüber zu sprechen. Ich habe seit 2008 27.470 Postings geschrieben, was auch verhältnismäßig wenig ist. Auf der anderen Seite, ich meine, worüber sprechen wir? Von 2008 bis 2024 sind wie viele Jahre? 16 Jahre. 16 Jahre mal 365 sind 5.840 Tage. Das heißt, wir haben immer noch deutlich mehr als einen Tweet am Tag geschrieben, aber es fließen ja auch Antworten mit ein. Und so, aber man sieht schon, wir haben da viel Zeit verbracht. Und zu deiner Frage nach den blockierten Accounts, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Und lustigerweise mein früherer Podcast-Kollege Dennis Horn ja auch. Wir beide haben nämlich eine Twitter-Erfahrung, die quasi ohne Blocks ausgekommen ist. Also wir beide haben nie jemanden blockiert und dementsprechend kann ich das nicht einschätzen. Ich glaube, 100 ist verhältnismäßig wenig, wenn du mit Block arbeitest. Ich kenne Leute, die haben eine fünfstellige Anzahl an Accounts blockiert und dagegen ist 100 natürlich nix.
Ja, also tatsächlich habe ich mich auch ein bisschen gewundert, als ich das vorhin gesehen habe, weil ich mich auch nicht erinnern kann. Ich könnte dir keinen einzigen Account nennen, den ich bewusst geblockt habe, aber vielleicht sind es auch viele Bots oder so gewesen.
Wahrscheinlich, ja. Also ich habe einen Account geblockt und das ist Erika Steinbach. Einfach nur, weil ich die hat mich auf eine Art provoziert emotional, die ich nicht erleben wollte. Und zwar ganz anders als so strammrechte Trolle. So, da konnte ich irgendwie ich weiß, wo ich stehe und so, und da kann ich einfach irgendwie, kann ich drüber hinweglesen. Aber Erika Steinbach hat eine Art der Penetranz, mit der ich nicht umgehen will. Und das ist der einzige Account, den ich blockiert habe.
Ja, gut, ich habe natürlich mehrere Twitter-Erfahrungen sozusagen, eine dienstliche und eine private. Und privat war es mehr Gaming bezogen. Und obwohl man der Community ja auch nachsagt, gerne mal ein bisschen toxisch sein zu können, habe ich da tatsächlich nicht so schlechte Erfahrungen gemacht. Dienstlich ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn du für ein Medienunternehmen da aktiv bist, sieht das natürlich nochmal anders aus. Und da haben wir zum Beispiel auch überhaupt nicht geblockt, aus Prinzip nicht, weil das ja auch interessanterweise bei so einer Plattform für viele eine Auszeichnung war, wenn man da geblockt wird.
Ja, stimmt.
Und das alleine schon ein Grund war zu sagen, so, nee, dann wisst ihr was, könnt ihr gerne am langen Twitter-Arm verhungern, aber so, das kann man ja auch ignorieren. Das ist jetzt auch nicht so schwierig.
Ja, das verstehe ich total.
Bisschen Historie habe ich auch nochmal nachgelesen. Da habe ich jetzt auch einfach tatsächlich nur mal in den Wikipedia-Eintrag geschaut. Oh. Aber das war auch noch eine ganz nette Zeitreise. Tatsächlich hat Twitter ja so ein bisschen Fahrt aufgenommen erst, als es das relativ schlau mal bei einem großen Medien- und Kreativfestival eingesetzt hat. Ich weiß nicht, wie viele dieses South by Southwest kennen, von den HörerInnen jetzt hier.
Aber
Austin,
das ist, ne? Texas.
Genau, in Austin. Und die haben vermutlich gewusst, dass sie unter den Teilnehmenden natürlich eine Menge Tech-Journalisten haben, so Early Adopter und auch Köpfe, die natürlich relativ groß sind. Und dann haben die große Leinwände aufgestellt und haben im Prinzip den Twitter-Stream da einlaufen lassen. Mhm. Das haben ja ständig Leute gesehen und erwähnt und da hat das offenbar so einen richtigen ersten Hype bekommen. Da konnte ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern.
Also das ist eine Geschichte, die ich öfter gehört habe. Dafür war ich zu jung, glaube ich. Aber ganz viele haben gesagt, dass das so ihre ersten Twitter-Kontakte waren, Twitter-Kontaktpunkte und natürlich auch direkt genau den perfekten Use-Case für Twitter auf den Punkt gebracht haben, weil die Welt, die Internetwelt, die Digitalwelt oder auch die Popkultur, die Musik, alle sind da bei South by Southwest und es gibt irgendwelche Showcase-Konzerte und so und alle brauchen einen Ort, an dem sie darüber sprechen können und Twitter war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort damals. Und das hat ganz viele Leute dahin gebracht. Ich schätze, das war 2007 aber schon, oder? Sicher weiß ich es aber nicht.
Wo habe ich denn das aufgeschrieben? Ja, 2007, richtig, genau. Twitter wurde im Sommer 2006 ja gelauncht und dann ein Jahr später war das dann, was ich gerade beschrieben habe. Twitter und Events ist ja sowieso so ein Ding, ne? Ich habe dann noch mal geschaut, also das hat ja ganz früh schon eine große Rolle gespielt bei Events. Das ganze Ding, zum Beispiel 2010 bei der WM wurden 2940 Tweets pro Sekunde rausgehauen. Und das ist wenig, wenn man später auf die nächsten Rekorde dann schaut, ne? Das wurde dann 2011 schon gebrochen bei dem WM-Finale der Frauen, wo ich immerhin im Stadion war. Das war ja hier in Deutschland.
Hast du mitgetwittert?
Ich weiß es nicht mehr so genau, weil da war ich im Stadion. Ich glaube, da habe ich mit Sicherheit ein paar Fotos gemacht, aber ob ich da den Nerv hatte, noch zu twittern, das weiß ich tatsächlich nicht.
Darf ich da ganz kurz eine Frage reinschmeißen? Was war denn so von den wiederkehrenden Events im Jahr? Und das muss gar nicht, müssen nicht die sein, wo du vor Ort warst, sondern auch die, die du von der Couch betrachtet hast, wo du sagst, das ging nur mit Twitter für mich.
Also Sportevents auf jeden Fall. Mhm. Große, also Fußball, dass man zu Hause geguckt hat oder auch bestimmte Fernsehmomente. Also ein Klassiker ist natürlich der Tatort.
Ja, genau, der ESC.
Genau. Ja, so Fernsehereignisse halt tatsächlich, so das, was man gerne auch Lagerfeuer nennt, ne, auf das ich, wo du weißt, das gucken sowieso alle, das ist jetzt wichtig, so Live-Momente halt, ne.
Ja, und das ist nämlich weggefallen und das finde ich so bitter, weil ich habe da nämlich in Vorbereitung auf heute so ein bisschen auch drüber nachgedacht, was waren denn so die Punkte, wo die Popkultur und Twitter für mich so Schnittmengen gebildet haben, und für mich waren das Dinge wie Markus Lanz moderiert Wetten, das erste Mal oder die ESCs immer. Der Tatort, den hast du schon gesagt, ist auch so ein Ding. Kanzlerduelle. Das waren alles so Momente, da saß ich teilweise wirklich an zwei Bildschirmen. Und oh, jetzt kommt hier die große Lebensbeichte. An zwei Bildschirmen und habe mit dem einen, auf dem einen Bildschirm das Kanzlerduell mitlaufen lassen, obwohl es auf dem Fernseher dahinter ja auch lief, damit ich Screenshots und GIFs ziehen kann, die ich dann live vertwittern kann. Also ich habe quasi einen Vollzeitjob gemacht in meiner Freizeit, weil mir das so viel Spaß gemacht hat.
Ja, das ist auch völlig verrückt. Ich meine, ich habe auch schon im Stadion gestanden und habe getwittert, wo ich eigentlich hätte aufs Spielfeld gucken sollen. Also das ist so ein bisschen Guilty Pleasure. Aber man konnte auch manchmal nicht, oder ich konnte manchmal nicht widerstehen, weil du hast halt auch wahnsinnig schnell Feedback bekommen. Es saßen ja genug Leute auf der Couch irgendwo. Und das war einfach immer was, wo man wahnsinnig schnell in Kontakt kommen konnte mit allen möglichen, auch großen Accounts. Ja, dann, ne, das also es hat einfach auch wahnsinnig viel, das ist eine völlig unelegante Überleitung zu den Popkulturmomenten, die ich mir notiert habe. Auch da habe ich ganz frech einfach mal in den Wikipedia-Eintrag geguckt. Als Michael Jackson 2009 gestorben ist, sind tatsächlich offenbar die Twitter-Server zusammengebrochen. Was ich auch krass finde, auch das noch.
Das war 2009, oder?
Das war 2009, ja.
Das war eine Zeit, wo quasi der Serverzusammenbruch von Twitter ja noch Kult war. Also da gab es noch diesen sogenannten Fail Whale, ein großer Wal, der angezeigt wurde, wenn das Netzwerk nicht mehr erreichbar war. Das ist gar nicht so selten passiert, manchmal auch aus heiterem Himmel. Und na klar, wenn so Sachen sind wie Michael Jackson stirbt, also Events, bei denen man heute noch weiß, wo man da war, als das passiert ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das Netzwerk nicht mitgemacht hat. Würde heute nicht mehr passieren, glaube ich. Oder wieder jetzt.
Ja. Dann 2010 wurde der erste Tweet aus dem All abgesetzt von einem amerikanischen ISS-Astronauten.
Guck mal.
Ja, Twitter aus dem All.
Das habe ich nicht gewusst, das finde ich gut.
Und dann habe ich noch gefunden, also Twitter war natürlich für extrem vieles relevant, keine Frage, aber auch unter anderem für Filmerfolge. Da gab es eine Studie, die hat vor allen Dingen für den amerikanischen Markt, das wird für den deutschen vielleicht nicht ganz so gewesen sein, aber zumindest in der Tendenz ähnlich, für 2009 bis 2010 mal geschaut, wie das aussah. Und da ist es wohl so, je besser ein Urteil innerhalb der ersten 24 Stunden auf Twitter ausfiel, desto mehr Menschen besuchten dann in den folgenden Tagen den Film.
Glaube ich.
Und ich meine, wir reden von einem Netzwerk, was ja immer nur, wenn man die Zahlen anguckt, ja doch ein bisschen nischiger war als andere.
Ich glaube, in Deutschland vor allem. Also in Deutschland gibt es ja diese hervorragenden Zahlen über die täglich aktiven NutzerInnen aus dem Jahr 2019. Und wir reden da bei Facebook von einem Durchschnitt von 15 bis 23 Millionen, also eine Spanne von am Ende der Einwohnerschaft von Nordrhein-Westfalen, also wirklich viele, viele Menschen. Und bei Twitter von 600.000, also Stuttgart gegen Nordrhein-Westfalen. Und das zeigt schon, wie egal Twitter in Deutschland tatsächlich war. Es war halt ein Netzwerk zur Selbstbestätigung von JournalistInnen meistens, die dann aber in ihren Medien, in ihren Berufen darüber geschrieben haben, wie wichtig Twitter ja eigentlich ist, weil ihre Kolleginnen und Kollegen ja auch da sind. In den USA ist das, glaube ich, ein bisschen anders gewesen immer. Also da gab es schon sehr viele Leute aus der Breite der Gesellschaft, die tatsächlich dort ihre Meinung kundgetan haben oder auch mal einen Gedanken reingeschrieben haben oder sich irgendwie auch darüber hervorgetan haben, dass sie eben bei Twitter unterwegs sind. Und das war in Deutschland nicht ganz so doll der Fall, habe ich das Gefühl.
Ja, das erklärt natürlich auch, warum in vielen Filmen und Serien Twitter dann entsprechend eingebunden war, weil es natürlich einfach relevant war. Und wenn man aktuell erzählt hat, dann war ja klar, dass Social Media dann in einer Serie vielleicht auch stattfindet. Und dann kam man an Twitter da auch nicht vorbei. Also ich erinnere mich vor allen Dingen an House of Cards, wo das natürlich mega wichtig war, weil es um amerikanische Politik halt ging. Und da gibt's schon viele, viele Szenen, natürlich habe ich keine mehr gefunden. Es war wahnsinnig schwierig, das irgendwo noch schnipselweise auf YouTube aufzutreiben. Und ich wollte nicht alle Staffeln nochmal gucken. Aber ich erinnere mich zumindest an eine Szene, die habe ich auch, glaube ich, gefunden, wo in der ersten Staffel die junge, ambitionierte Journalistin, die bei irgendeinem großen Medienunternehmen arbeitet, sich mit ihrem Chef anlegt, weil der nicht einverstanden ist mit ihrer Arbeitsweise. Und dann fällt von ihm irgendein Kraftausdruck und das twittert sie quasi im Büro stehend live.
Ja. So. Arbeitet sie nicht sogar bei Politico? Wenn ich mich nicht, ich glaube, die hat sogar bei Politico, aber vielleicht täusche ich
also mich. Also im Zweifel sowas Ähnliches. Ich weiß nicht, ob die das auch so genannt haben. Aber sie ist dann sowas, auf jeden Fall danach zu so einem, die war erst bei einer renommierten quasi Tageszeitung, ist dann zu einem kleinen Start-up gewechselt. Das ist auch sehr lustig, wenn man das sieht, weil dann geht sie dann von so einem etablierten Newsroom in so einen Raum, wo lauter Leute auf Sitzsäcken mit dem Handy in der Hand auf dem Boden rumhängen oder so. Ja. Das ist sehr lustig.
Also es ist so eine Art Politiker, ne? Ich glaube, ja, wahrscheinlich nennen sie es
ja so. Sowas in der Art ist es.
Aber es ist schon genau, was du sagst. Also diese Idee, der Kurznachricht in die Welt zu schicken, war ja nicht wegzudenken in der Popkultur der 10er Jahre. Also ich denke zum Beispiel an, du hattest eben Computerspiele genannt, City Skylines. Das ist so eine Art SimCity-Kopie. Ist aber turbo erfolgreich. Und während du dieses Spiel spielst, laufen oben die ganze Zeit Tweets über deine Arbeit als Bürgermeister. So, also es gibt einfach auch Computerspiele, in denen das sozusagen auch fiktionalisiert verwendet wird, dass man so glaubt, die Stimme des Volkes, die wird eben in kurzen Sätzen ins Internet geknallt.
Ja, so lustig. Ich habe jetzt auf der Gamescom gehört, es gibt ein neues Civilization. Mhm. Und das geht ja immer von, weiß der Teufel, bis quasi Zukunft oder Jetztzeit. Mhm. Und eigentlich müsste es da sozusagen auch soziale Netzwerke mittlerweile geben. Aber ja, ich weiß es nicht, ob es, also ich bin nie so ein Echtzeitstrategiespielerin gewesen. Das ist nicht so meins. Ja, dann habe ich mir noch notiert, ich habe halt auch einfach überlegt, so wo ist mir Twitter aufgefallen, so in Filmen, wo das wirklich gut gemacht war und hängen geblieben ist. Und das war zum Beispiel auch ein Film, der hieß Kiss the Cook mit Jon Favreau, den viele vielleicht aus dem Star Wars Kontext kennen, der Regisseur ist, aber eben auch Schauspieler, und da spielt er einen Chefkoch, der erstmal unangenehm auffällt, weil er sich in seinem Restaurant, der ist total genervt von seinem Chef, der will immer, dass er seinen Signature Dish macht, so einen Lavakuchen, und er ist total genervt, weil er eigentlich viel fancyere Sachen machen will. Und dann gibt's einen Riesenstreit im Restaurant und das eskaliert komplett, er scheißt einen Gast zusammen und natürlich filmt es einer und setzt das auf Twitter und da ist die Hölle los und der ist halt völlig ahnungslos. Und das ist halt wahnsinnig lustig, wie das die den ganzen Film über auch eine Rolle spielt. Und sein jüngster Sohn, der dokumentiert dann wiederum die Entwicklung seines Vaters, der schmeißt dann alles hin und macht dann einen Foodtruck und der junge Sohn dokumentiert das halt. Hieß es Wine? Gehörte das zu Twitter?
Ja, Wine gehörte zu Twitter, dieses Kurzvideo-Ding, ne? Ja.
Wo man nur so ganz kurze Videos gemacht hat. Ja.
Waren mega. Also es gibt ganz viele CreatorInnen, die ja auch bis heute aus der Weinzeit sozusagen stammen. Und ehrlicherweise hätten die einen längeren Atem gehabt, hätten sie das gegen TikTok starten oder werden können. Haben es aber leider nicht geschafft, wie so oft. Genauso wie sie auch mit Periscope einen sehr, sehr frühen Live-Video-Player hatten, damals, als es von Twitch noch nicht die Rede war. Ja. Also die frühen Leute bei Twitter, und auch das muss man ja mal dazu sagen, so rein unternehmenskulturell, Twitter war ein Unternehmen, bei dem Menschen teilweise 10 Jahre gearbeitet haben. Das ist für ein Tech-Unternehmen im Silicon Valley eine absolute Ausnahme. Die switchen alle 2 Jahre von Google zu Facebook und zurück. Und natürlich nicht alle, ne, ein bisschen überdramatisiert. Aber bei Twitter gab es das eben nicht, sondern das waren Leute, die sehr, sehr loyal dem Unternehmen gegenüberstanden. Das ist eine Kultur, die auch kaputt gemacht wurde, als Musk dahin kam. Und die hatten eben einen Spirit. Und dieser Spirit war eben auch einfach mal Dinge ausprobieren, so wie sie eben mit Twitter Spaces dieses Clubhouse-Double irgendwann hatten. Oder eben, wie du sagst, Vine damals.
Ja, Vine, es war schon irgendwie faszinierend, was Leute mit so einem kleinen Tool gemacht haben, was das an Kreativität natürlich dann auch freigesetzt hat. Ne? Also ich hätte dafür jetzt keine spektakuläre Idee gehabt, aber das hat der Film Kiss the Cook halt wahnsinnig gut gezeigt, wie am Ende so ein kleiner, aus ganz kurzen Schnipseln ein wahnsinnig kreativer, unterhaltsamer Minifilm entsteht, so eine Mini-Dokumentation quasi.
Ja, voll. Also ich finde das total faszinierend. Auch man kann sich bis heute bei YouTube so Vine-Compilations anschauen. Das ist ja die Höchstform der Kreativität. Es ist wahnsinnig toll.
Ja, Also ich würde den Film auch tatsächlich, der ist schon ein bisschen älter, aber ich würde den durchaus empfehlen. Mhm. Das ist unterhaltsames, charmantes, das ist so ein bisschen so ein Mix aus Comedy und keine Ahnung. Ach, ich weiß gar nicht, Genre, wie man das erklärt. Aber es ist wurscht, es ist wirklich einfach ein schöner Samstagabend auf der Couch. Kann ich wirklich empfehlen.
Selbst und weißt du, was ich glaube, warum für Hollywood Twitter so interessant ist? Nicht nur für Hollywood, aber vor allem für Hollywood. Weil mit Twitter ja eine, ich würde sagen, tatsächlich gesellschaftliche Veränderung einherging. Denn das Internet gab es schon länger. Es gab Blogs und es gab alle möglichen Leute, die im Internet Dinge publizieren konnten. Aber wir hatten plötzlich einen Ort, an dem wir in Echtzeit miteinander Dinge austauschen konnten. Ja. Du hast mit keinem anderen Medium, bis heute ist es so, ehrlicherweise, mit keinem anderen Medium die Möglichkeit, so schnell Dinge in die Welt zu setzen, wie über Twitter oder über X heute halt. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für alle, die irgendwie auf der Suche nach Stoff für Geschichten sind.
Absolut, das war einfach auch wirklich richtig dumm von Facebook damals, das aufzugeben.
Ja.
Weil das hat auch das war auch das, was daran Spaß gemacht hat.
Gut, auf der anderen Seite hat Facebook damit sehr, sehr, sehr viel Geld verdient, dass sie das aufgegeben haben, weil sie gesagt haben, der Idealismus des Echtzeitaspektes ist uns nicht so wichtig wie eine algorithmisierte Timeline, die schön Werbung platziert und viel lernt über Leute, denen man Werbung ausspielen kann.
Ja gut, das muss man sagen. Also Twitter hat zwar viel technologisch, glaube ich, freigesetzt an tollen Dingen, aber mit Geld verdienen man nicht ganz so gut. Sonst hätten wir das Debakel nicht, vor dem wir heute stehen.
Auch wahr.
Dann, also ein jüngstes Beispiel, was ich mir noch notiert habe, ist tatsächlich Ted Lasso. Das hast du, glaube ich, auch nicht gesehen.
Habe ich auch nicht gesehen.
Wunderbare Serie. Also dafür lohnt sich, ich weiß nicht, ob man noch 14 Tage Trial-Phase bekommt bei Apple TV. Dann kannst du es durchbingen.
Ich habe sogar Apple TV Plus und ich habe es nicht gesehen.
Ach, Mensch, Gavin. Ja. Ja, egal. Das ist natürlich auch klar, da wenn aus der aktuellen Sportwelt erzählt wird, auch dann kommst du nicht ohne Social-Media-Einbindung irgendwie aus. Das kannst du natürlich nebenher laufen lassen als Erzähler, als Erzählerin. Aber ich finde, die haben das irgendwie ganz witzig auch gemacht, weil teilweise die fiktiven Charaktere in der Serie eben auch Twitter-Accounts hatten. Mhm. Also zum Beispiel der ständig wahnsinnig gut gelaunte mexikanische Spieler Danny Rojas, dessen letzter Tweet übrigens lautet, Football is life. Das hat er in der Serie ständig gesagt. Das ist wirklich ganz herzig. Und das haben die halt natürlich eingebunden, weil ja klar war, dass sie ständig zeigen, wie Ted Lasso kollidiert mit der englischen Presse, wie ihn die Fans beschimpfen, die ihn ständig als Wanker abtun am Anfang. Und wie natürlich Skandale und Skandelchen da auch losgetreten werden.
Ja, das ist ein toller Punkt, diese fiktiven Charaktere, die Twitter-Accounts haben, weil das ja nochmal so eine neue Achse aufmacht, um auch zu erzählen. Ich denke zum Beispiel an BoJack Horseman. Die Serie habe ich zum Beispiel gesehen, eine Zeichentrickserie für Erwachsene, in der es um ein Pferd geht, das in den 90er Jahren in einer Sitcom die Hauptrolle spielte und danach nur noch gescheiterter Altstar ist. Ganz tolle Serie, sehr düster, sehr trist auch, aber ganz, ganz toll. Ich glaube sogar Netflix Original, sicher bin ich mir nicht. Und BoJack hat auch einen Twitter-Account hatte einen Twitter-Account und hat sich dazu Dingen ausgelassen, die so in der Welt passieren, aber auch die mit ihm geschrieben werden. Und auch toll, der Kölner Dom hatte auch einen Twitter-Account, ne? Und hat halt immer zu jeder Ding getwittert. Also, das ist wirklich ein fiktiver Charakter, aber
Das gab es hier aber in Frankfurt auch. Hier gab es ja mal so einen großen, ich habe vergessen, wie der Turm hieß, aber da waren so ein paar Uni-Einrichtungen drin und der ist irgendwann dann mal, weil der wirklich, der war legendär dafür, dass immer empfohlen wurde. Ich habe da teilweise auch noch Veranstaltungen drin gehabt. Bitte nicht mehr, fahrt auf keinen Fall mit dem Aufzug. Ihr habt eine ganz hohe Chance, dass ihr damit stecken bleibt. Lauft lieber in den 28. Stock zu Fuß. Es ist sicherer. Und das Ding ist dann irgendwann mal gesprengt worden, weil es wirklich einfach nicht mehr tragbar war. Und der hatte auch einen Twitter-Account. Mhm. Und es war wahnsinnig lustig, weil die Sprengung, das ist ja mitten in der Frankfurter Innenstadt, die Sprengung wurde natürlich irgendwie von Hessischen Rundfunk übertragen. Und das war ein großes Spektakel. Und es wurde alles abgesperrt und so. Und je näher diese Sprengung rückte, desto wilder hat das Ding halt getwittert. Und das am Morgen der Sprengung gab es dann irgendwie so Tweets wie einmal noch den Taunus sehen. Und dann Krater, wie hieß der? Da wurde dann auch der Typ genannt, der Sprengmeister, der natürlich auch in allen Medien immer gefragt wurde, wie er das macht und so. Klar. Und wurde dann da getwittert, Krater Eddie, drück ab. Das ist wahnsinnig unterhaltsam gewesen. Den habe ich, glaube ich, irgendwo noch gescreenshottet. Den gibt's auch noch.
Ich habe sowas auch mal gemacht. Ich habe es gerade parallel gegoogelt. Im August 2022 ist in Bremerhaven ein Leuchtturm drohte umzukippen. Es war so eine Sommerlochmeldung, über die alle gesprochen haben. Und ich habe einen Twitter-Account gemacht, bei dem man, bei dem ich quasi in jeder einmal die Stunde geschrieben habe, ob der Leuchtturm noch steht. Anfangs war das immer noch sehr oft ja. Und später bin ich völlig freigedreht. Also ich weiß auch nicht, den Account gab es nur 3 Tage und er hat 96 Posts abgesetzt. Es war toll, es war halt eine Spielwiese, du konntest alles machen und es gab halt auch so Verlängerungen, also es waren ja nicht nur die fiktiven Charaktere oder die Dinge, denen man ein Leben eingehaucht hat dadurch, sondern wenn ich zum Beispiel an den Rap denke, wie viele Rap-Zwiste, sagt man das so, Battles, über Twitter Beefs. Verlängert wurden, wenn ich Beefs, genau, danke, wenn ich mir überlege, was Flair alleine über Twitter möglich gemacht hat, das war alles immer irgendwie bedeutsam und wichtig und das alles in so einem kleinen, nischigen, seltsamen Liebhabernetzwerk. Tolle Zeit.
Ja, da gab es halt auch wahnsinnig lustige von diesen, ich weiß gar nicht, wie man diese Kategorie von Twitter-Accounts nennt, aber es gab ja zum Beispiel auch die Todesstern-PR, der Death Star-PR. Das war wahnsinnig witzig, weil da irgendjemand immer getwittert hat in so einer Art Business-Jargon, aber bezogen halt auf Star Wars und Todesstern-Universum. Das war auch saulustig. Also das hat einfach, Twitter war einfach wahnsinnig unterhaltsam.
Ja, das ist so.
Und Spiele ist natürlich auch so ein Thema, ne? Da kamst du auch um Twitter einfach nicht drum rum, weil das natürlich eine Community ist, die sich gern austauscht und es eine Phase gab, da war halt Discord oder Reddit noch nicht ganz so groß, würde ich sagen.
Ja.
Das war halt das, was man hatte, um sich schnell auszutauschen, auch von Gaming-Events und so weiter. Und du konntest aus weiß ja toll, wie vielen Spielen und Spieleplattformen aus heraus halt direkt twittern, zum Beispiel World of Warcraft.
Mhm. Ja, das ist perfekt. Also ich habe das Gefühl, dass es das auch bei GTA gab, dass du von GTA aus sozusagen irgendwie eine direkte Verbindung zu deinem Twitter-Account herstellen konntest. Da habe ich leider nicht gegen gecheckt. Warte mal, GTA, Twitter.
Also auf jeden Fall konntest du es von der PlayStation und von der Xbox heraus. Also bedeutet ist das eigentlich auch, dass du das aus dem Spiel raus konntest, weil die Funktion quasi implementiert war. Es gibt ja eine Taste, wo du direkt einen Screenshot machen kannst und du konntest auch, ich glaube, PlayStation hat das gemacht, das hat immer automatisch die letzten 5 oder 15 Minuten gecaptured. Und wenn du auf Share gedrückt hast, dann konntest du das auf verschiedenen Netzwerken halt teilen. So, und dadurch konntest du es im Grunde aus jedem Spiel rausmachen. Das war dann gar nicht spielgenuin, sondern plattformeigen.
Das Spannende ist aber ja, dass die Welt sich auch so verändert hat, dass das jetzt auf neuen Generationskonsolen wahrscheinlich gar nicht mehr nötig wäre. Also wohin teilt man denn jetzt so einen Screenshot, wenn nicht direkt in diese Community-Funktion dieser eigenen Konsolen? Also ich habe das Gefühl, dass sich auch das Bedürfnis der Leute schon verändert hat. Also als wir mit Twitter angefangen haben alle, ne? Also du 2008 und dann so die 5, 6, 7 Jahre, 8 Jahre danach, hat sich ja schon auch ein Verständnis verändert. Also damals der alte YouTube-Claim, broadcast yourself. Das war damals unser Selbstverständnis. Wir haben alles erzählt, was wir zu erzählen hatten. Bei Instagram wurde das Mittagessen hochgeladen. Bei Twitter wurde der politische Take veröffentlicht oder irgendjemand hat sich zu Hause ausgesperrt oder wurde von der One-Night-Stand zu Hause eingesperrt oder was auch immer. Das waren alles Geschichten, die wir bei Twitter so erzählt haben. Und ich glaube, das ist so ein, jetzt weiß ich nicht genau, wie alt du bist, aber ich glaube, das ist schon so ein Millennial-Ding, weil wir so damals unbedarft an die Sachen herangingen. Und ich glaube, die Generation nach uns ist deutlich weniger freizügig mit privaten Geschichten und Informationen, als wir das noch waren.
Ja, das kann wohl sein. Ich meine, es gibt ja diese, wie heißt das, 90-9-1 Regel, kann man das nicht nennen, aber dass halt quasi der größte Teil heute quasi passiv ist auf diesen Social-Media-Plattformen. 9% so ein bisschen was, vielleicht auch mal kommentieren oder so und nur 1% extrem viel reagiert und schreibt und kommentiert und so weiter. Und das verschiebt natürlich auch extrem den Diskurs. Ne?
So. Ja, absolut. Also es gibt beide Ebenen. Ne? Es gibt auf der einen Seite die Ebene, dass ich mache ein Thema auf, ich schreibe jetzt was in die Welt. Und das andere ist eben wie reagiere ich auf die Themen anderer Leute? Und bei Ersterem hat sich, glaube ich, schon verschoben, dass nicht alle das Gefühl haben, sie haben was Wichtiges der Welt mitzuteilen, sondern es sind meistens weiße Männer zwischen 30 und 50, die das so empfinden. Und die andere Ebene, diese Kommentierebene, sind halt meistens die Leute, die entweder stören wollen oder die das Gefühl haben, dass ihre Meinung meistens untergeht. Und das ist meistens nicht der Fall übrigens.
Ja, also ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, wann denn, also weil mittlerweile kannst du fast nirgendwo mehr twittern aus den verschiedenen Plattformen raus. Also Sony und Microsoft haben das letztes Jahr aufgegeben, Nintendo erstaunlicherweise erst kürzlich.
Oh,
aber die hängen ja immer ein bisschen hinterher.
Ja.
Wir haben auch die älteste Konsole, da kann man auch mal später aussteigen.
Eben.
Aber man muss auch dazu sagen, dass das mit Sicherheit eher monetäre Gründe hat als irgendwelche anderen, weil natürlich für diese Schnittstelle X ja mittlerweile wohl ganz gepflegte Preise aufruft und natürlich
$42,000. Ja. Das glaube ich die Summe, ja.
Da sagen die sich auch, viel Spaß. Das könnt ihr mal alleine machen.
Und so auch mit dem Recht. Mit gutem Recht. Ich finde es so interessant, weil wir, wenn wir kurz mal ins Jetzt schauen, in Brasilien wurde X ja neuerdings gesperrt. Ich will das jetzt gar nicht alles zusammen, weil das ist wahnsinnig kompliziert. Also am Ende, X hat sich nicht ans Gesetz gehalten und ist jetzt nicht mehr erreichbar. Was aber passiert ist, dass zum Beispiel JN, das ist die größte Nachrichtensendung in Brasilien, also die Tagesschau von Brasilien sozusagen, die haben in ihrer Bauchbinde, da wo sonst der Twitter-Vogel war, haben sie einfach den Vogel durch einen Blue-Sky-Schmetterling ausgetauscht. Also die haben sich einfach gesagt, gut, dann gehen wir jetzt halt woanders hin. Und ich glaube, da ist kein Weg zurück. Ich glaube, es gibt den Weg zu Twitter nicht zurück. Das ist natürlich ein bisschen Festhalten an alten Idealen und alten Werten, weil vielleicht gibt es auch einfach gar nicht mehr das Bedürfnis, so einer täglichen Nachrichtensendung in Echtzeit sich auszutauschen im Internet. Was ich mit Veränderungen des Umgangs meine. Aber ich finde das so interessant, dass wir das in Europa zum Beispiel völlig verkackt haben, einen Ersatz zu finden. Es gibt so viele Nebenschauplätze. Du hast mit Threads eine Plattform, die anders funktioniert. Du hast mit Blue Sky eine Plattform, die kaum jemand benutzt. Du hast mit dem Fediverse eine Welt, die fast schon verschrien ist unter allen, die nicht gerne dort sind. Also es gibt so viele kleine Nebenschauplätze, die es aber so schwierig machen, diese alte Kultur irgendwie weiterleben zu lassen.
Ja, ich glaube, die ist einfach gone. Also die, ich glaube schon auch, dass die nicht zurückkommen wird. Und die Zeit, über die wir reden, ist natürlich auch gar nicht so lang gewesen. Also es kommt dann immer so vor, als wäre das eine lineare Entwicklung, ist es natürlich irgendwie auch nicht. Ja, also 2020 gab es nochmal Twitter-Rekorde, habe ich nachgelesen. Wenn wir noch bei Gaming sind, da war es tatsächlich, wir erinnern uns, da war gerade eine ziemlich unangenehme Pandemie. Alle saßen zu Hause und haben natürlich alles Mögliche zur Unterhaltung genutzt, auch Spiele. Und da war es wohl so, dass das Thema Gaming auf Twitter um 75% zugenommen hat im Vergleich zum Vorjahr.
Kann ich also verstehen. Ja.
Da sieht man mal, was für eine Relevanz das eben doch für die Gaming-Community hatte, klein oder nicht, das Netzwerk. Das war nicht, egal war es irgendwie auch nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also du, beim Gaming stimme ich dir zu, aber ich denke auch an so Dinge wie Kamala Harris, die Biden anruft, kurz nach der Wahl von Biden, das ist auch in die Pandemie gefallen, wie sie einfach nur sagt, we did it, Joe. Oder das viel weiter früher das Ellen DeGeneres Oscar-Selfie, was der erfolgreichste Tweet dann zu dem Zeitpunkt war. Fast alles, was Barack Obama gemacht hat auf Twitter, war damals, hat Rekorde gebrochen und irgendwelche Marker gesetzt. Es war einfach so, dass Leute, die sich, ich glaube, Twitter war nicht für alle, nie, aber Twitter war für die Leute, die sich interessiert haben dafür, was in der Welt passiert, immer das wichtigste Tool und das beste Tool. Und deswegen reden wir ja jetzt gerade auch so über Twitter, weil Leute wie wir halt, und das sind leider sehr oft Journalistinnen und Journalisten, da sind wir bei dem Problem, das ich eben hatte, aber Twitter war halt ein Ort, den man sich, wenn es ihn nicht gegeben hatte, hätte erfinden müssen. Weil das eben so toll war, dass es all diese Dinge dort gab, die wir uns fast nicht hätten erträumen können. Das klingt alles so schön und so verklärend im Nachhinein. Man darf ja nicht vergessen, es gab auch früher schon Scheißzeiten auf Twitter, ne? Ist so. Aber das, was du sagst, stimmt schon. Also während der Pandemie weiß ich auch noch, dass es eigentlich eine absolute Dauerfeuer auf Twitter gab von allen, weil wir alle nichts zu tun hatten, außer zu Hause rumzusitzen und Tweets zu schreiben.
Ja. Ja, also Twitter hat natürlich auch in anderen Bereichen also vieles verändert in der Kommunikation, in der Politik natürlich. Du hast ja hier amerikanische Politik schon erwähnt. Also Obama hat ja Twitter damals noch gar nicht so sehr zur Öffentlichkeitsarbeit genutzt, sondern eher auch zur Kommunikation. Aber das ist heute natürlich ganz anders. Wahrscheinlich auch immer noch, obwohl wir, um es in meinem Lieblingsfilm-Podcast zu sagen, jetzt von Elon Musks Social Media Hellside reden. aber sie hat halt leider immer noch eine gewisse Relevanz, einfach weil Leute sie nicht loslassen können. Was mich persönlich mittlerweile fast ein bisschen ärgert. Ja, ich habe losgelassen, ihr müsst jetzt auch, finde ich.
Nee, das Ding ist halt leider, dass alle Leute, die noch auf Twitter veröffentlichen, Anreize bieten für andere, die dort einfach nur lesen, um dorthin zu kommen. Das heißt, jeder, der einen Tweet schreibt, hilft dabei, die Plattform größer zu machen. Auch wenn es ein bisschen, es klingt ideologisch, aber es ist so. Mhm. Und jeder, der hilft, die Plattform größer zu machen, hilft dabei, am Ende Elon Musk bei der Erfüllung seiner Mission, wie auch immer die aussieht, zu helfen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man Erfüllungsgehilfe von einem der gefährlichsten Milliardäre der Welt sein möchte.
Ja, wahrscheinlich muss die Antwort darauf nein lauten, wenn man halbwegs auf demokratischen Füßen steht. Aber gut, das werden wir nicht ändern können. Aber weil wir jetzt schon gerade bei X sind, allein diese Namensänderung, ich weiß, da hast du schon erklecklich viel in deinem Podcast drüber gesprochen, aber das ist, also ich bin da echt immer noch und immer wieder mal fassungslos, wie man was so stark auch in den Sprachgebrauch übergegangen ist, wenn man Unternehmer ist, ernsthaft über Bord wirft.
Nee, also die These, die da ja drin liegt, was du sagst, ist ja, dass Elon Musk vorhatte oder glaubte, dass X wirklich größer werden könnte als Twitter. Und ich glaube, das hat er gar nicht vorgehabt. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass bei mir erhärtet sich dieses Gefühl erst seit einigen Wochen, aber immer mehr das Gefühl, dass das bewusste Downsizen dieser Plattform Teil des Plans war. Dass es Teil des Plans war, daraus ein kleines Splitternetzwerk für Rechte zu machen. Ein Truth Social mit Vorgeschichte quasi. Und für den war der Name Twitter aufgeladen mit Moralien und das wollte er nicht haben. Was aber eigentlich früher oder später eher dazu führen könnte, dass wir uns den Namen Twitter ja irgendwann vielleicht einfach zurückholen können, auch wenn er noch die Rechte daran hält. Aber ich denke mir.
Interessante Theorie, ja. Ja, ich weiß nicht, hat er da jemals, man kann ja Interviews mit ihm natürlich Stand jetzt eigentlich nicht mehr hören, weil ich glaube auch, er keine Interviews mehr an einigermaßen seriöse Medien gibt. Zumindest könnte ich mich jetzt in der jüngsten Zeit an keins erinnern. Ich weiß aber nicht, ob er da jemals irgendwo was an irgendeiner Stelle dazu gesagt hat.
Nein,
wüsste
hat
ich
nicht.
Jetzt jedenfalls nicht.
Nein, hat er nicht. Und ich glaube auch, dass er, wenn man ihn mal in einem ganz ruhigen privaten Moment erlebt, dass er selber diese Namensänderung nicht für die beste Idee hält. Also, weil dafür wird es zu selten abgefeiert. Es wird so vermiemt von ihm selber auch. Und dann gibt's diesen Claim, Blaze Your Glory, der Satz, der überhaupt gar keine Bedeutung hat. Und es ist alles so eine, es fühlt sich alles an, als wäre Twitter jetzt das, was in GTA 5 die Parodie auf Twitter irgendwie war. Und das Problem ist, dass Elon Musk sich aber eben genau auch für so eine Figur eben hält. Er hat, das hat mal ein Gast bei mir gesagt im Podcast, Finn Krüger hat das gesagt, der meinte, Elon Musk ist ein wannabe Tony Stark. Also er ist jemand, der sich eigentlich selber für Iron Man hält. Leider lebt er aber nicht in einer Welt, in der es Iron Man gibt. Und das ist ein Problem.
Ja, voll. Also ich meine, ich habe Elon Musk früher, vor X sozusagen, so am Rande wahrgenommen als jemand, der, von dem ich zwar wusste, okay, der hat die viele Sachen, in denen er da drin steckt, jetzt nicht erfunden. Aber offensichtlich hat er ja einen ganz guten Riecher für Dinge, die irgendwie relevant oder wichtig sind. Ob das jetzt hier Tesla war und relativ früh auf Elektromobilität gesetzt hat. Und da hat er auch keine völlig dummen Sachen gesagt. Ich weiß nicht, was da passiert ist bei ihm. Menschen nicht aus der Ferne irgendwie psychologisch beurteilen, aber ich habe schon das Gefühl, dass da irgendwann mal irgendwas ganz furchtbar kaputt gegangen ist.
Also es gab autobiografische Ereignisse, wie zuletzt die seiner Tochter, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen ist. Und das hat Elon Musk nie verkraftet, eine Transperson als Kind zu haben. Das gefällt ihm nicht. Also das hat ganz, ganz viele Knicke in seiner Biografie ausgelöst, ganz offensichtlich, sagt er auch selber. Hinzu kommt, glaube ich, die ganz persönliche narzisstische Art von Elon Musk, die sich zum Beispiel darin gipfelte, dass er ja, als er erfahren hat, dass Barack Obama mit seinen Tweets erfolgreicher ist als er, dass er seine Mitarbeiter an einem Freitagabend zurück ins Büro gerufen hat, um seinen Account zu boosten. Und seitdem werden die Tweets von Elon Musk algorithmisch mit dem Faktor 1000 verstärkt im Vergleich zu denen anderer Leute. Und mein Lieblingssatz dazu ist eigentlich zu sagen, es gibt so eine Floskel, die lautet, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Das gilt bei Elon Musk mehr als bei jedem anderen Menschen, weil seitdem er angefangen hat, selber so prominent in Erscheinung zu treten, ist wirklich auch dem letzten Herbert, der einfach nur einen Tesla haben wollte, weil seine Tochter meinte, fahr mal Elektro, klar, dass der Typ auf gut Deutsch gesagt nicht ganz koscher ist. Und das ist für Elon Musk früher oder später ein großes Problem, weil alle seine Marken, also ob Tesla oder SpaceX oder die Boring Company oder X eben jetzt auch, die alle sind unweigerlich an ihn gekoppelt. Also das ganze Marketing aller dieser Unternehmen läuft eben nicht über eine klassische Marketingkampagne, sondern immer nur über Elon Musk. Er ist das Marketing. Und wenn er aber versagt, dann versagen auch diese Unternehmen früher oder später. Das siehst du an Tesla in den letzten Jahren massiv. Das siehst du auch an X. Aber egal, was er erzählt, X läuft nicht gut. X hat riesengroße finanzielle Schwierigkeiten. X hat keine Werbekunden mehr. X ist am Arsch. Das kann man nicht anders sagen. Und das wird sich so durchziehen. Jetzt gerade gibt's Meldungen, dass SpaceX irgendwie verantwortlich sind für ein riesengroßes Loch in der Atmosphäre, das sich für eine Stunde aufgetan hat. Also dieser ganze Schleier um den Nachhaltigkeitspapst, der legt sich gerade halt komplett, weil einfach auch immer mehr Geschichten rauskommen, bei denen du merkst, okay, das geht hier nicht um Nachhaltigkeit. Es ging hier immer nur um irgendeine Art der Unsterblichkeit.
Ja, ich habe mittlerweile wirklich das Gefühl, dass der eigentlich nur Glück hatte, also einen guten Riecher hatte, bisschen Glück hatte, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen zu sein. Aber das tendenziell, und das geht ja auch uns alle an, dass wir vielleicht alle so ein bisschen naiv gewesen sind und wir möglicherweise sowas Ähnlichem wie einem Hochstapler aufgesessen sind. Das habe ich mittlerweile fast das Gefühl.
Natürlich, hundertprozentig. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Ex sich Tesla-Gründer nennt, Musk, jetzt komme ich schon so weit durcheinander, dass Musk sich Tesla-Gründer nennt, fußt nicht darauf, dass Musk Tesla gegründet hat, sondern dass als er das bestehende Elektroauto-Unternehmen Tesla gekauft hat, sich hat in den Vertrag schreiben lassen, dass er sich Mitgründer nennen darf. Also das ist nicht so, dass er wirklich irgendwie der große Visionär ist. Musk hat natürlich viele Sachen sehr, sehr clever und richtig gemacht. Das kann man nicht anders sagen, sonst wäre er nicht dort, wo er ist. Aber er hat das eben nie gemacht aus beispielsweise altruistischen Motiven, was ehrlicherweise für die meisten Unternehmer gilt, aber eben auch nicht einfach nur aus wirtschaftlichen Motiven, sondern es sind fast immer ego-getriebene Motive.
Ja, noch ein schöner Popkulturmoment übrigens zum Thema Tesla. Ein Film, den ich neulich gesehen habe, der heißt Leave the World Behind mit Julia Roberts und Ewan McGregor.
Ich habe davon schon mal gehört, von dem Film.
Wirklich super Film, kann ich auch empfehlen. Der erzählt von einem New Yorker Ehepaar, das sich spontan entschließt, am Wochenende raus irgendwo zu fahren, sich so ein schickes Haus am Strand per Airbnb zu mieten und dann im Prinzip so eine Dystopie bricht um sie herum, offenbar die Welt zusammen. Mhm. Das wird nie so explizit gesagt, was da passiert, aber das Fernsehsignal ist nicht mehr empfangbar, die Handys sind tot, alles bricht mehr oder weniger zusammen. Irgendwann wird es ihnen dann doch unangenehm, weil der etwas merkwürdig wirkende Besitzer des Hauses dann auch wieder auftaucht und dann sitzen alle dann und sagen, ja, also jetzt, wir bleiben hier nicht mehr. Komm, wir fahren jetzt zurück. Ist scheißegal, dass wir nicht wissen, was los ist. Wir fahren jetzt los. Und dann sind sie auf der Ausfallstraße und sehen dann aus der Ferne scheiße Stau. Und man denkt sich natürlich, ja klar, alle wollen weg. Bis sie sehen, das sind alles die gleichen Autos. Da stehen lauter Teslas. Und dann, und Julia Roberts steigt aus, guckt nochmal, du siehst an ihrem Blick genau ihren Gedankengang. Sie denkt nämlich so, fuck, und dreht sich um, springt zum Auto, sagt, fahr. Und er so, was ist denn los? Die so, und in dem Moment checkst du, ach so, da sitzt niemand drin in diesen Autos. Die sind natürlich ferngesteuert. Und dann kommt halt von hinten der nächste Tesla angerauscht und drischt auf alle Autos halt hinten drauf. Und das passiert so alle 2 Minuten. Mhm. Das ist auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite natürlich total spooky, weil das natürlich auch nicht nur Teslas betrifft, sondern im Zweifel sehr viele E-Autos, wenn sowas passieren würde. Die sind natürlich hackbar. Aber es ist ein bisschen lustig auch, weil es halt nur Teslas sind.
Ja, vor allem, also es gibt ja tatsächlich auch ein paar Dinge, die da, lass uns nicht zu lange über Tesla reden, weil da kriege ich einen Rappel. Aber zum Beispiel der Cybertruck, der selber zum Meme geworden ist. Ein Auto, das auch längst nicht so nachgefragt ist, wie man vielleicht gedacht hätte damals. Ist das erste, ich glaube, boah, jetzt will ich keine nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist das erste serienreife Fahrzeug, das du so kaufen kannst, das keine echte Lenkung hat, sondern eine Softwarelenkung. Das heißt, wenn du das Lenkrad drehst, schickt das an den Computer das Signal, die Räder zu bewegen. So, das ist eine Kleinigkeit, aber natürlich macht es das hackbarer und anfälliger. Das nimmt dem Ganzen die Unmittelbarkeit am Ende. Weil wenn irgendwann die Software versagt, kannst du nicht mal mehr das Auto wegschieben. Tesla ist auch als Gesamtkonzept, diese ganze Verkaufe über, hey, wir haben hier lustige Pupskissen-Modus, hey, alles heißt irgendwie lustig wie in irgendwelchen Actionfilmen. Und die Tatsache, dass das Ganze vermarktet wird als Auto mit der Möglichkeit, einen Autopiloten zu aktivieren, das Full Self-Driving, das du im In-App-Kauf in der Tesla-App für 12.500 € abschließen kannst, das was da aber nicht dazu führt, dass das Auto selber fährt, weil es nicht zugelassen ist dafür und weil es auch nicht erprobt ist und auch nicht fertig ist. Das ist so eine Zusammenfassung dieser leeren Versprechungen, die Elon Musk umgeben, dass man sich auch fragen muss, ob nicht irgendwann auch der letzte Typ gemerkt haben muss, dass das hier alles nur Luft ist.
Ja, ja, das ist einfach irgendwie heiße Luft. Das ist halt diese Hochstapelei, die ich erwähnte. Also ich,
genau.
Ja, mehr muss man dazu, glaube ich, echt nicht sagen. Ich habe übrigens noch was mitgebracht, das habe ich mir extra noch mal rausgesucht. Oha. Das halte ich jetzt mal in die Kamera, ich werde das aber dann noch natürlich anderweitig zeigen. Das ist ein Twernel.
Was ist denn das?
Das würde ich heute nie wieder machen. Ne? Das, ich habe einem Drittanbieter quasi meinen Twitter-Account freigegeben, damit die aus meinen Tweets ein Buch machen.
Das du hast Twernel. Den Böhmermann gemacht.
Ja, sowas ähnlich. Ja, genau. Aber hat er das nicht neulich irgendwie gemacht?
Ja, das ist so 3-4 Jahre her.
Ja. Ja, das ist jetzt, also das versammelt, deswegen habe ich jetzt, außer dass ich meine Tweets halt downgeloadet habe, habe ich tatsächlich ein Werk auf Papier.
Das
ja.
ist ja toll.
All meine Tweets von Januar 2009 bis Oktober 2010. Ein bisschen Nachteil ist, dass man teilweise die Kommunikation mit anderen nicht nachvollziehen kann, weil man halt nur meine sieht natürlich. Mhm. Es sind auch nur Schwarz-Weiß-Bilder drin, aber es ist wahnsinnig lustig. Jetzt,
weißt du noch, was du bezahlt hast dafür?
Ich habe hier sogar den Lieferschein noch drin, aber ich glaube, das steht da nicht drin.
Das ist ja toll.
Das steht da leider nicht drin. Ich glaube, das waren so um die 30 € oder so. Voll, also es war nicht so teuer. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber es natürlich würde ich heute aus Sicherheitsgründen sagen, bist du bekloppt? Kannst du nicht irgendeinem Drittanbieter deinen Account freigeben? Du wahnsinnig. Aber damals habe ich das halt gemacht und bin jetzt ganz froh drum. Ich hatte da irgendwann sowieso 2-Faktor-Authentifizierung drauf. Das hat das ja schon ein bisschen sicherer gemacht. Aber jetzt habe ich zumindest mal noch so ein Papierwerk.
Das gefällt mir wahnsinnig gut, weil ich nicht weiß, was ich mit meinem Twitter-Archiv machen soll. Ja. Und da, wenn uns jetzt jemand zuhört, der Bock hat auf eine geile Programmieraufgabe, ich habe nämlich eine Idee. Und zwar gibt es, wie du eben schon gesagt hast, dieses Twitter-Archiv. Und dieses Twitter-Archiv ist nicht besonders userinnenfreundlich. Also es gibt halt die Möglichkeit, das im Browser zu durchsuchen und das war's.
Ja.
Aber es gibt halt einen sortierten, tabellarischen Stamm aller Tweets, aller FollowerInnen, aller, so, ne? Warum gibt es nicht ein cooles Tool, das aus diesem Archiv mal clever alle möglichen Dinge rauszieht? Analysen, Statistiken, die erfolgreichsten Tweets, die erfolglosesten Tweets, deine häufigsten KonversationspartnerInnen. Und am Ende die Möglichkeit, daraus eine PDF zu machen, die aussieht wie ein gutes Buch. Ich glaube, dieses Tool wäre, also spätestens jetzt wäre es an der Zeit, dass wir das brauchen.
Auf jeden Fall. Es muss doch irgendwen geben, der sowas machen kann.
Ja, gibt's bestimmt, aber.
Also, ich muss dir das irgendwann mal mitbringen, wenn wir irgendwann haben. Das ist wirklich, also nicht, weil ich es geschrieben habe, aber das ist einfach irgendwie nochmal so ein Stück Technikgeschichte in Papierform. Das finde ich irgendwie auch charmant.
Ich mag das total. Schöne Idee. Ja, und Jan Böhmermann hat, ich finde, das übrigens auch passt zur Popkultur, zu einem Zeitpunkt alle früheren Tweets gelöscht, oder noch lange vor der Maskenübernahme. Ich würde sagen, das war noch vor der Pandemie, ehrlicherweise, aber sicher bin ich mir nicht. Dass er alle seine vergangenen Tweets gelöscht hat und daraus ein Buch gemacht hat. Und dieses Buch mit wahrscheinlich Kiwi, weil Böhmermann immer bei Kiwi veröffentlicht, als Buch, das veröffentlicht hat.
Ja.
Kannst du gleich sagen. Das Buch heißt Gefolgt von niemandem, dem du folgst. Twitter-Tagebuch 2009 bis 2020. Gebundene Ausgabe erschien bei Kiepenheuer und Witsch, ja.
Ja, dann hat er doch tatsächlich früh den richtigen Riecher gehabt. Das wird hier langsam ungemütlich oder so.
Ja, vielleicht ja. Also ganz tolle Idee nach wie vor.
Ja, definitiv. Wir kommen zum Ende.
Nein, langsam. Das kann nicht sein.
Aber guck mal, wir haben 52 Minuten.
Ja, du hast recht.
Also ich meine nicht, dass man hier noch 100 Jahre, nicht 100 Jahre weitersprechen könnte.
Ich könnte mit dir stundenlang quatschen. Wir machen das irgendwann nochmal zu einem anderen Thema.
Das machen wir nochmal.
Gerne.
Aber ich wäre jetzt an der Stelle, wo ich gerne Empfehlungen ausspreche, beziehungsweise Gäste bitte, dies zu tun, falls du denn eine hast.
Muss es was mit Twitter zu tun haben?
Nö, muss nicht.
Okay.
Es kann auch was Aktuelles sein, was so ganz lose mit unserem Thema zu tun hat oder dich dazu anregt zu sagen, wisst ihr was, geht mal wieder raus, macht einen Spaziergang oder so irgendwas. Das kann ja auch sein. Ich kann aber auch, wenn du nachdenken willst, kann ich hier kurz vielleicht meine Empfehlung, ich habe mir auch überlegt, habe ich überhaupt eine? Und erst dachte ich, ach nö, ich habe keine, ich überlasse das dir. Aber dann fiel mir ein, wir haben das Fediverse ja jetzt hier nur ganz kurz erwähnt. Mhm. Ich würde tatsächlich empfehlen wollen, sich mal mit Mastodon und dem Fediverse auseinanderzusetzen. Ich verlinke da auch gerne in den Shownotes in ein paar Dinge hinein. Ich meine, wir haben auch Blue Sky erwähnt, noch als Mikroblogging-Dienst. Das ist tatsächlich noch kleiner, das hätte ich gar nicht gedacht, als Mastodon. Also Blue Sky hat, glaube ich, 6 Millionen.
Mittlerweile 9.
9 tatsächlich? Ach, guck.
Durch Brasilien.
Ach, krass.
Wirklich krass, ja.
Das ist krass, weil ich habe 6 Millionen verbucht als letzte Zahl. Dann war ist das so. Aber
das
jetzt
ist in der letzten Woche passiert.
Ach, krass. Guck da. Aber da sieht man ja, dass das doch schnell Fahrt aufnehmen kann. Mastodon hat, glaube ich, 12 Millionen. Das war immer deutlich größer noch als Blue Sky. Es ist jetzt offenbar der Abstand sehr geschrumpft. Mhm. Aber das macht es einem natürlich nicht so leicht, weil man gucken muss, wo man sich da anmeldet. Das hat halt nicht so diesen einen zentralen Punkt. Aber das ist eine Hürde, die kann man, finde ich, meistern. Und ich glaube, dass das in Zukunft auch noch besser wird. Also mir macht es da sehr viel Spaß. Blue Sky, da bin ich zwar auch, aber offen gestanden, es ist einfach schwierig, zwei Plattformen zu bespielen. Ich gucke mal mehr rein, mal weniger. Ich mag den Gedanken von Mastodon, halt diese Möglichkeit, dass einem dieses Netzwerk im Prinzip niemand wegnehmen kann. Jeder kann halt einen Server aufsetzen.
Mir geht's auch so. Ich mag das wahnsinnig gerne, die Idee, dass es so eine, also Sascha Lobo hat 2009 mal Reclaim Social Media ausgerufen, wo es darum ging, die ganzen Inhalte, die auf den Fremdplattformen liegen, einfach wieder zurückzuholen. Und Mastodon kommt dem am nächsten, weil das genau eine Mischform ist zwischen, wir sind ein soziales Netzwerk, aber jeder ist immer noch seines eigenen Hauses Herr. Wow. Und das finde ich ganz, ganz faszinierend. Ich mag das auch. Das Problem ist, es hat ein riesen Image-Problem. Und dieses Image-Problem müsste irgendwie in den Griff gekriegt werden. Und leider, leider, leider fängt das Image-Problem eben nicht hier bei uns an, weil wir mögen die Idee, sondern mitten in der Gesellschaft. Und da musst du irgendwie eine Idee haben, was du dann geil zu kriegen. Und ich glaube so ein bisschen daran, dass so Ideen, auch wenn das viele, viele Leute im Fediverse anders sehen und das sehr umstritten ist, ich habe so ein bisschen die Vision, dass das durch so Dinge wie Threads, die sich ans Fediverse anschließen, passieren könnte. Also das ist eine große Chance, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Das ist zwar, auch das ist Stand jetzt noch nicht so einfach, diese Verbindung.
Vor allem aus Europa nicht.
Nee, ich habe zum Beispiel jetzt dafür gesorgt, dass es mich auf Blue Sky zweimal gibt.
Durch die Bridge?
Nicht, ja, dann, weil ich natürlich nicht bedacht habe, dass das, dass es mich dann einfach zweimal gibt. Das weiß jetzt auch nicht, was ich da mache. Ich müsste eigentlich jetzt dem Account wieder entfolgen. Das ist eigentlich eine einfache Idee, dass du einfach einem Account folgst und der dann dafür sorgt, dass halt deine Posts von Mastodon auf Blue Sky landen. Mhm. Aber ich habe es halt quasi in die falsche Richtung gemacht. Das ist schwer zu erklären, aber jetzt bin ich halt gut.
Und da sind wir nämlich schon auch beim
Da sind wir schon mitten im Problem.
Es ist so nerdy.
Ja, andererseits muss man da vielleicht sagen, das ist ja bei Twitter auch ähnlich gewesen, ne? Oder bei vielen anderen Diensten auch. Kommt Zeit, kommt das Momentum vielleicht. Ja, manchmal muss einfach in der Welt irgendwas passieren, hoffentlich nichts irgendwie Schreckliches, aber irgendein Momentum, was dafür sorgt, dass eine Plattform halt so einen gewissen Boost bekommt.
Und das, da können wir drauf warten. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sichtweise, die du da aufmachst, weil schau mal, den ersten Podcast, den ich gehört habe, das war der Spreeblick-Podcast, das war so 2006 oder so, also vor 100.000 Jahren. Denn das erste Mal, als meine Mutter das Wort Podcast gehört hat, war, als Christian Drosten das Corona-Update gemacht hat. Da sind sehr viele Jahre vergangen, aber was Christian Drosten für die Wahrnehmung von Podcasts getan hat, ist halt mit Geld nicht zu bezahlen. Das ist nämlich genau dieser Impact, dieses Momentum, das du da ansprichst.
Ja, und Podcasts waren ganz lange schon wieder totgesagt gefühlt. Ja. Und jetzt kannst du ja kaum gucken, wie schnell nicht irgendwelche Produktionsfirmen auch mittlerweile zu irgendwas einen Podcast produzieren. Dass man selbst, ich mit meinem kleinen, charmanten Popkulturfunk schon es echt schwer habe inzwischen, das ist auch in Ordnung. Es ist ja Raum für vieles. Du kannst ja auch eine Nische bespielen mit einem Thema, ist ja auch in Ordnung. Aber man sieht halt daran, dass dann auch was, was schon sehr lange da ist und vielleicht gar nicht so viele Beachtung findet, auf einmal nochmal eine große Relevanz gewinnt oder sogar wiedergewinnt.
So ist es. Ja, das, ich würde mich dem anschließen, dieser Empfehlung. Und wenn ihr Musik hören wollt, hört das neue Album von International Music. Die haben ein Album rausgebracht, das heißt Endless Rüttenscheid, benannt nach dem Stadtteil, in dem ich lebe. Und ich kann das sehr empfehlen. Ganz tolle Musik.
Das werden wir auf jeden Fall natürlich in den Shownotes verlinken.
Gut.
Genauso wie wir auch natürlich Haken dran verlinken werden und den viel gerühmten, viel zitierten Discord.
Unbedingt.
Weil man da, wenn man sich für Social Media interessiert, natürlich auch noch wahnsinnig viel Informationen findet.
Wohl wahr. Und ihr werdet wahrscheinlich viele Kommentare zu dieser Folge hier auch im Discord finden.
Ja. Sehr schön. Hoffentlich eine gute.
Na klar, hundertprozentig.
Hervorragend. Guck mal, dann sind wir doch sowas von pünktlich, wobei ich natürlich hier, es sitzt ja kein Redaktionsleiter oder Leiterin hinter mir, aber ich meine Erfahrung ist, dass man mit einer Stunde eigentlich meistens für ein Thema ganz gut bedient ist.
Ja.
Und da sind wir tatsächlich fast genau gelandet.
Es ist perfekt. Vielen lieben Dank, dass ich kommen durfte. Ich komme total gerne nochmal wieder. Ich hatte nämlich wahnsinnig viel Spaß und ich mag das, sich mal an so ein Thema festzubeißen.
Ja, super. Das freut mich sehr. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier reingequetscht hast. Ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank.
Und danke auch.
Auf Wiedersehen und drücke jetzt bei dieser Aufnahme auf Stopp.
So, liebe Menschen, ihr seid beim üblichen Schlusskommentar angekommen. Was bleibt noch zu ergänzen? Wir vermissen Twitter, but it's not coming back. Wir haben bewusst wenig über X gesprochen, aber wenn ihr wissen wollt, was in diesem und anderen mehr oder weniger sozialen Netzwerken aktuell passiert, dann hört und abonniert den Haken dran Podcast. Der ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, ebenso wie die wichtigsten Quellen, Infos und unsere Empfehlungen. Ihr findet den Popkulturfunk bei Instagram und mich im Fediverse. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut und folgt. Ansonsten hoffe ich wie immer, euch hat auch diese Folge wieder gut unterhalten, informiert und inspiriert. Bis bald!